SRF 3.
Die Palette der Möglichkeiten. Welche passt? Wie soll die Schweiz mit Saudi-Arabien umgehen nach dem Fall Khashoggi? Die längste Brücke der Welt und eine versteckte Agenda, warum ein gigantisches neues Bauwerk in Hongkong manchen Angst macht. Darüber berichten wir jetzt, Info 3 mit Isabel Meissen. Womöglich friert es Saudi-Arabiens Führung trotz der Hitze im Wüstenstaat, denn die Beziehung zu vielen Ländern ist plötzlich sehr frostig. Heute haben weitere Staaten die saudischen Botschafter zitiert, überlegen sich, ihre Waffenlieferungen zu stoppen. Dies nach der ungeklärten Tötung des Regierungskritikers Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul. Die Schweiz sucht noch nach dem angemessenen Ton. Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden.
Riad war eben noch ein beliebtes Reiseziel von Schweizer Bundesräten. Wirtschaftsminister Schneider-Ammann war dort, ebenso Infrastrukturministerin Doris Leuthard sowie Finanzminister Ueli Maurer. Kronprinz Mohammed bin Salman stellte sich als Reformer dar und gewann mit einzelnen Aktionen, wie etwa dass Frauen Auto fahren dürfen, Sympathien im Westen. Das ist nun vorbei. Die Ermordung des Journalisten müsse Konsequenzen haben, finden Außenpolitiker aus allen Parteien. CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin.
Die Schweiz muss Massnahmen ergreifen, bei den Waffenlieferungen sowieso. Aber auch sonst muss die Schweiz wirklich die Beziehungen zu Saudi-Arabien überdenken.
Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Saudi-Arabien sind vor allem wirtschaftlicher Art. Die Schweiz exportiert Medikamente, Maschinen, Uhren und Waffen an den Wüstenstaat am Golf. Dort möchten verschiedene Politiker nun ansetzen. Die SP verlangt einen Stopp der Waffenexporte. Diese Forderung ist neu, auch bei bürgerlichen Politikern salonfähig. Dies auch bei Waffenexportbefürworterinnen wie FDP-Nationalrätin Corinna Eichenberger. Sie erachtet es als sinnvoll,
dass man sagt, allfällige offene Gesuche um Waffenlieferungen sollen vorerst sistiert werden, bis alles geklärt ist.
FDP-Außenpolitiker Hans-Peter Portmann warnt vor einem Alleingang. Er plädiert dafür, dass sich die Schweiz innerhalb der UNO für internationale Sanktionen einsetzt. Wirksam wären aus seiner Sicht:
Bei Saudi-Arabien wären es sicherlich Waffenlieferungen. Bei Saudi-Arabien wäre es aber auch zum Beispiel, dass kein saudisches Öl mehr weltweit gekauft werden dürfte. Und ich glaube, was sehr, sehr in Saudi-Arabien Druck aufsetzen würde, ist, wenn man die Königsfamilie ächten würde.
Portmann befürwortet aber auch einzelne einseitige Massnahmen. So solle die Schweiz das neu ausgehandelte Doppelbesteuerungsabkommen sistieren. Den automatischen Informationsaustausch von Finanzdaten mit Saudi-Arabien solle sie ebenfalls nicht ausführen. Diese Meinung ist auch SVP-Nationalrat Luzi Stamm.
Unsere Außenpolitiker sollten sich endlich überdenken, ob das richtig ist, dass wir selbst mit katastrophalen Ländern immer alle Informationen liefern, die sie wollen, immer in Anführungszeichen kooperieren. In Tat und Wahrheit liefern wir die Leute ans Messer.
Hier wiederum findet bei der politischen Linken ein Umdenken statt. Sie hat den automatischen Informationsaustausch von Finanzdaten bisher als Massnahme gegen die Steuerflucht befürwortet. Die grüne Nationalrätin Sibyl Arslan meint nun, damit riskiere die Schweiz, allfällige Dissidenten zu verraten.
Wenn das als Druckmittel für die Opposition genutzt wird, dann dürften wir nicht Mittäter oder eben Unterstützer der Regime sein.
Weitere Sanktionsideen, die genannt werden, sind Einreisesperren gegen Mitglieder der saudischen Königsfamilie. Beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten finden derzeit Abklärungen statt darüber, wie die Schweiz am besten auf den gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi reagieren soll.
Das Verhüllungsverbot im Kanton St. Gallen gilt ab dem 1. Januar. Mehr dazu jetzt in den Meldungen mit Mario Sturni.
Der Regierungsrat setzt das Burka-Verbot zum neuen Jahr hin in Kraft, wie er heute mitteilte. Wer ab Anfang des nächsten Jahres im Kanton St. Gallen verhüllt in der Öffentlichkeit unterwegs ist, wird aber nicht direkt gebüßt, sondern bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Diese prüft dann, ob die Verhüllung die öffentliche Sicherheit, den religiösen oder den gesellschaftlichen Frieden gefährdet. Für die Polizei sei das nicht sofort klar feststellbar, darum soll die Staatsanwaltschaft jeden Fall einzeln prüfen. Die Stimmenden im Kanton St. Gallen hatten das Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum im September beschlossen. Der Vierfachmord von Rupperswil wird Mitte Dezember erneut vor Gericht kommen, das teilt das Aargauer Obergericht mit. Die Staatsanwaltschaft fordert, dass im Berufungsverfahren die Strafe verschärft wird. Der Angeklagte selber hatte das Urteil bereits vorher weitergezogen. Unter anderem verlangt die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Verwahrung anstelle der bisher verordneten ordentlichen Verwahrung, die jährlich überprüft wird. Ende 2015 soll der Täter eine 48-jährige Mutter, ihre beiden Söhne und die Freundin eines der Söhne in ihrem Haus umgebracht sowie den jüngeren Sohn sexuell missbraucht haben. Der Pharmakonzern Novartis hat für sein Krebsmedikament Kymriah nun auch in der Schweiz die Zulassung erhalten. Das Medikament dürfe künftig auch hierzulande bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt werden, die an bestimmten Formen von Blutkrebs leiden und bei denen vorherige Therapien nicht angeschlagen haben. Das teilt das Unternehmen mit. Kymriah ist bereits in den USA, der EU und weiteren Ländern zugelassen. In den USA kostet die Behandlung fast $500.000. Die UBS empfiehlt einigen Mitarbeitern zurzeit nicht nach China zu reisen, wie die Bank bestätigte. Es handle sich aber nicht um ein Verbot. Wenn aber UBS-Angestellte nach China reisten, täten sie dies auf eigene Verantwortung. Hintergrund sind Medienberichte, wonach eine Mitarbeiterin der UBS China nicht verlassen darf. Warum die Bankerin bei den chinesischen Behörden vorsprechen muss, ist nicht bekannt. Stan Wawrinka muss für die Swiss Indoors in Basel Forfait geben. Der 33-Jährige leidet seit Sonntag unter Rückenschmerzen, die einen Einsatz am Heimturnier nicht zulassen. Wawrinka hätte sein Auftaktspiel am Mittwoch gegen den Franzosen Adrian Manarino bestreiten sollen. Dieser steht nun kampflos im Achtelfinal. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.878 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 14,38 gehandelt und der Dollar zu 99,75 Rappen. Das Wetter. Der Dienstag startet frisch mit lokalem Bodenfrost. Tagsüber herrscht recht sonniges Wetter mit zeitweise dichteren Wolken bei maximal 15 Grad im Norden. Im Süden ist es sonniger und bis 18 Grad warm.
Info 3 Abend.
Eine Brücke, über 50 Kilometer lang, also etwa dreimal so lang wie der Gotthard-Straßentunnel. Das ist die längste Brücke der Welt, die übers Meer führt. 20 Milliarden Franken umgerechnet kostete dieses Riesenbauwerk. Es verbindet ab morgen Hongkong mit Macau und dem chinesischen Festland. In Hongkong allerdings freuen sich nicht alle darüber. China-Korrespondent Martin Aldrobandi.
Vor 7 Jahren begannen die Bauarbeiten. 2016 hätte die Brücke eigentlich eröffnet werden sollen, doch nun ist es endlich soweit. Anstatt mit der Fähre kann man nun von Hongkong aus mit dem Auto oder Bus direkt ins Spielerparadies Macau fahren. Die dritte Stadt ist Zhuhai auf der festlandchinesischen Seite an der Grenze zu Macau. Hongkong, Macau und Zhuhai, sie sind Teil des wirtschaftlich starken Perlflussdeltas in Südchina. Von der Brücke werden alle drei Orte profitieren, berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV zu Beginn der Bauarbeiten. Zur weltweit längsten Brücke über Wasser kommt noch ein 6,5 Kilometer langer Meerestunnel hinzu, plus zwei künstliche Inseln. Als Bauwerk sei die Brücke natürlich imposant, sagt Henrik Kinlock. Kinlock ist spezialisiert auf Infrastrukturfinanzierung beim Beratungsunternehmen Logi Group. Kinlock zweifelt am Nutzen des Projekts.
There's no rail on it for a start. Non-urgent freight.
Es gibt keinen Schienenverkehr auf der Brücke. Fracht, die es nicht eilig hat, wird bereits jetzt auf dem Wasserweg transportiert. Auch für den Passagierverkehr zwischen Hongkong und Macau sieht Kinlock keinen großen Bedarf. Das existierende Transportangebot der Schnellfähren ist doch wunderbar. Sie fahren alle 15 Minuten ab, die Passagiere müssen nicht einmal im Voraus buchen. Eine Autofahrt verschafft ihnen da wenig Mehrwert. Rein wirtschaftlich gesehen, sagt Kinlock, sei die Brücke wenig sinnvoll. Und doch, es geht um viel mehr. Die Verflechtung der Städte im Perlflussdelta, Hongkong als ehemalige britische Kronkolonie, Macau als frühere portugiesische Kolonie und die wirtschaftlich ebenfalls starke chinesische Provinz Guangdong. Chinas Regierung schwebt eine Greater Bay Area vor, wie die gleichnamige Greater Bay Area von San Francisco. Ein wirtschaftliches Ballungszentrum, das Hongkong und 11 weitere chinesische Städte umfasst. Doch eine engere Anbindung an China kommt nicht bei allen Hongkongern an. Die Hongkonger Abgeordnete Claudia Mo gehört zum China-kritischen, pan-demokratischen Lager. Die Brücke sei unnötig, findet sie. Mo sieht die Brücke vielmehr als Symbol von Pekings Macht über Hongkong.
To me, the whole thing is part of
Ich sehe das Ganze als Teil von Pekings Strategie, Hongkong in China zu integrieren, ja, um Hongkong in China aufgehen zu lassen. In 20 Jahren wird man vielleicht gar nicht mehr von Hongkong sprechen, sondern nur noch von der Greater Bay Area. Die Brücke sei fast wie eine Nabelschnur im Meer, mit der Hongkong an das Mutterland China angebunden werde, sagt Mo. Ein Bauwerk, das die Hongkonger daran erinnere, zu wem sie gehörten.
Das war Info 3 zum Wochenstart, die Sendung, die hinterfragt und erklärt. Heute verantwortlich Kevin Gahannes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.